Das erste Mal, dass ich bewusst Mut in Sachen Mode aufbringen musste, war, als ich in der Politik aktiv wurde und für die FDP kandidierte. Für das Wahlplakat ging ich mit meiner Mutter shoppen und entschied mich statt eines schwarzen Blazers für einen dunkelbraunen. Was heute noch in vielen Branchen üblich ist, war 2006 schon so. Wenn Frauen dazugehören wollen, ziehen sie sich bewusst so an wie Männer. Einer wie alle, alle wie einer. Und wir Frauen machen mit, weil uns der Mut fehlt. Weil ich auf dem Wahlplakat noch professioneller wirken sollte, war der Plan der FDP eigentlich, dass ich eine weiße Bluse trage. Eigentlich. Denn den ersten Babystep in Richtung modischer Selbstbestimmung machte ich wohl, indem ich mir ein weißes Top erkämpfte. Eine 20-jährige Tijen im Look einer 40-Jährigen. Das sehe ich heute, wenn ich das Wahlplakat von damals anschaue. Nicht nur mein Blazer, auch meine Haare, mein gesamter Look, alles darauf getrimmt, dass ich ins System Partei passte. Und ich passte mich an. Dabei lag es nicht einmal daran, dass ich keine Lust hatte. Keine Lust auf Mode, auf coole Looks, auf Pink. Mir fehlte schlichtweg der Mut. Mein unaussprechlicher Name, mein junges Alter, neu in der Politik, frisch in der FDP. Ich musste mich ohnehin schon ständig beweisen. Jetzt auch noch mit Mode anecken und alle Angriffspunkte multiplizieren? Bitte nicht. Dabei gab es durchaus Frauen in meinem Umfeld, die schon zu dieser Zeit Mode gelebt und geatmet haben. Sie predigten, sei mutig, steh zu dir, mach dein Ding. Selbst wenn sie es nicht jedes Mal konkret mit Worten formulierten, so waren ihre Looks doch ein stilles Statement. Silvana Koch-Merin beispielsweise, meine ehemalige Chefin, die damals Europaabgeordnete war. Sie trug gelbe Anzüge, Kleider mit Musterstrumpfhosen. Ihr seht, es ging und es geht inzwischen noch besser, wenn nur jede für sich genug Mut aufbringt, die zu sein, die sie wirklich sein will. Mein modisches Schlaraffenland erlebte ich, als ich als Praktikantin im Europäischen Parlament nach Brüssel ging. Ich, Mitte 20. Um mich herum Frauen in Looks, als würden sie auf eine Hochzeit gehen. Männer, die unfassbar stylisch gekleidet waren. Welches Event habe ich verpasst, war meine Frage. Die einfache Antwort, keines. Es waren die ItalienerInnen und SpanierInnen, die da durch die Gänge flanierten. Es wurde zu meinem Ritual, mich in meiner Pause auf eine Bank zu setzen, mich zurückzulehnen und diese Erscheinung in mich aufzusaugen. Heute könnte ich ohne Probleme Kandidatin bei Wetten, dass sein, weil ich am Outfit erkenne, wer welcher Nationalität angehört. Die Zeit in Brüssel? Modisch gesehen eine echte Inspiration, die mich beflügelte. Bis ich auf dem Boden der modischen Tatsachen in Deutschland landete, als ich den ersten Schritt in den Deutschen Bundestag wagte. Sobald sich hier jemand gut anzog und hübsch machte, wurde im Unterton suggeriert, dass da etwas nicht stimmte. Die Standardfrage, was hast du denn vor? So als ob etwas schief lief, etwas Unkorrektes abging, man sich am Rande der Legalität bewegen würde. Es kostete mich im Bundestag sehr viel Mut, mich anders und auffällig zu kleiden. Im Zweifel setzte sich am Ende immer einer durch, der schwarze Blazer. Weil ich nicht aus der Reihe tanzen, ein Teil des Ganzen sein und akzeptiert werden wollte. Das klappte nur bedingt, weil ich ohnehin die Exotin war. Klar, gegen den Strom zu schwimmen strengt an. Wer Casual Friday googelt, bekommt im Netz die Erklärung, die übliche Kleiderordnung in den Firmen ist gelockert, aufgehoben. Mit der Folge, man trägt für gewöhnlich freitags Chucks zu Anzug und Kostüm. Maximal. Ich sage, Vielfalt und Selbstbestimmung fangen schon beim Kleidungsstil an, oder? Mit den Jahren fiel mir auf, je höher ich kam, desto mehr nahm die Vielfalt ab. Eine einfache Rechnung. Andere Farben, andere Schnitte? Fehlanzeige. Beim Modediktat wurde der Rotstift angesetzt und die Spielregeln waren klar. Wer anders tickt, ist raus. Raus aus der Beförderung, raus aus dem Job, raus aus dem Game. Meine Persönlichkeit an der Garderobe abgeben, das will ich heute nicht mehr. Sich jeden Tag selbst belügen, sich jeden Tag selbst betrügen, keine Chance. Wir alle performen schließlich nur richtig gut, wenn wir uns rundum wohlfühlen, wenn wir wir sind. Calls laufen auch dann top, wenn du bunt gekleidet bist. Vorträge sind auch dann mega, wenn dein Rock über dem Knie endet. Ganz viele Frauen und Männer glauben, einer Norm entsprechen zu müssen, damit sie am Entscheidungstisch sitzen dürfen. Normen sind Regeln, die in der Businesswelt unausgesprochen bleiben und meistens stillschweigend akzeptiert werden. Aber Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden. Sei jetzt in diesem Moment mutig und stell dir die Frage, passt deinem Umfeld dein Kleidungsstil nicht? Oder passt dein Umfeld nicht zu dir? Meinen ganz persönlichen Mind-Blowing-Moment erlebte ich, als ich vor 5 Jahren in einem internationalen Leadership-Programm für Frauen als deutsche Repräsentantin in den USA war. Viele Nationen, viele Generationen. Sämtliche Farben, Formen. Alles bunt, bold. Die ganze Palette an Frau eben, die es gibt. Was war das für ein Bild, als wir durch die Straßen gingen? Wow. Eine von uns, Laurence, die jeden Tag aussah, als würde sie auf eine Party gehen. Extravagante Kleidung, High Heels, deren Absätze bis zum Himmel reichten. Geniales Make-up. Die Haare super aufwendig frisiert. Ob das nicht viel Arbeit sei, war meine Frage an sie. Ihre Gegenfrage, ziehst du immer nur schwarz an? Wait, what? Das saß und regte mich zum Nachdenken an. Laurence hatte recht. Tief in meinem Inneren hatte ich Bock auf bunt, auf laut, auf 100% Tijen. Ich würde ja, wenn ich könnte, dürfte, die Möglichkeit dazu hätte. Das ist es, was ich auch heute von vielen Frauen höre. Privat würde ich XY anziehen, aber beruflich besser nicht. Über mich schrieb die Presse einmal, ich sei schrill gekleidet. Schrill klingt nach anstrengend, nervtötend und skurril. So will echt keine sein. Aber egal, was ich oder wir tun, wie wir agieren und reagieren, Kritik sind wir immer ausgesetzt. Beispiele gibt es genug. Frauen, die sich schminken, sind zu sexy. Frauen, die sich nicht schminken, machen nichts aus sich. Frauen, die sich die Haare färben, haben ein Problem mit dem Alter. Frauen, die sich nicht die Haare färben, lassen sich gehen. Und Männer, bei denen setzt mit dem Alter der George Clooney-Effekt ein. An Laurence prallten solche Vorurteile ab. Sie war sie, zog ihr Ding durch. Keine halben Sachen, immer volles Programm. Im Meeting, im Museum, beim Dinner. Sie stand zu sich, ließ sich von neugierigen Blicken nicht beeindrucken, konterte jede Kritik. Das werde ich nie vergessen und eigentlich macht es mir am meisten Spaß zu sehen, wie sie darin aufging. Auf der Reise führte ich lange Gespräche mit Laurence und sie riet mir, mutiger zu sein und mit einem bunten Kleidungsstück anzufangen. Zurück in Deutschland tat ich das, was Laurence mir eingetrichtert hatte. Ich nahm all meinen Mut zusammen, durchwühlte den Kleiderschrank, fand im hintersten Eck eine rote Bluse, entstaubte sie und trug sie bei einem Event. Lauter Kerle und ich. Alle in Schwarz, ich in Rot. Ich kam mir wie ein Alien vor, aber ich hatte meinen Laurence-Moment, den auch du haben kannst. Wenn du nur den Mut aufbringst und Gegenwind aushalten kannst, nicht nur offline, sondern auch online. Regelmäßig erhalte ich Fanpost auf LinkedIn und Instagram. Mittlerweile in so großem Umfang, dass es ein Fulltime-Job wäre, alle zu kontern. Da wollen mir fremde Menschen sagen, wie ich zu sein und welche Mode ich zu tragen habe, mich verändern, meine Grenzen für mich definieren, vorgeben, was richtig und was wichtig ist? Ich glaube, dass sie mit immer neuen Kleidern die Top-Frauen der Industrie oder Politik diskreditieren. Ich halte die Fahne hoch für diese Frauen, musste ich mir 2022 von einem Follower sagen lassen. Eine ähnliche Reaktion gab es, als ich postete, dass mein Business und meine Leidenschaft für Lippenstift prima zusammengehen. Ich las von Menschen, die sich über die Banalität des Posts beschwerten und ihn gleichzeitig doch kommentierten, nur um dann wieder zu platzieren, dass der Post banal sei. Die Quadratur des Kreises also. Aber ich las auch von Menschen, die in Kommentaren, aber auch zahlreichen Chats mit mir ihre Mutmomente teilten, in denen sie sich getraut haben, das anzuziehen, was sie wollten. Von Frauen, die schrieben, dass sie lange Zeit das Gefühl hatten, nicht ernst genommen zu werden, wenn sie das tragen, worauf sie Lust haben. Ganz ehrlich, auf Negativkommentare habe ich schlichtweg keinen Bock mehr. Wie oft habe ich mich nicht getraut, ich zu sein? weil ich dachte, du musst unscheinbar bleiben, dich anpassen, um gehört zu werden, um weiterzukommen. Auch und vor allem, was Mode und Beauty angeht. Umso schöner, dass mir auf den oben beschriebenen Lippenstift-Post unglaublich viele Frauen und Männer geschrieben haben, ich hätte sie inspiriert, mutiger zu sein. In Zahlen ausgedrückt, der Post hatte eine Reichweite von 1,5 Millionen Views. Sichtbarkeit im wahrsten Sinne. Ja, nein, vielleicht, zu rot, zu grell, zu was auch immer. Während die Diskussion heiß lief, musste ich innerlich schmunzeln. Denn niemand wusste, dass ich im Hintergrund gerade dabei war, meinen eigenen Lippenstift mit Douglas herauszubringen. Red Tijen in den Regalen? Check. Man mag es kaum glauben, aber das mit der Selbstbestimmung der Frau und der Freiheit, alles tragen zu dürfen, ist nun einfach so. Es mag noch nicht überall angekommen sein, aber das geht nicht mehr weg. Willkommen im 21. Jahrhundert. Nein, nicht jede Frau muss in All Over Red durch die Gegend laufen. Aber ich setze mich dafür ein, dass wenn sie es möchte, sie es kann. Ich bin der lebende Beweis. Ich kann einen coolen Lifestyle pflegen und einen harten Deal verhandeln. That's it. Vergleicheritis, eine ganz schlimme Krankheit bei dem Thema Mode und Beauty. Natürlich suchen wir uns alle modische Vorbilder. Heute geht das mit Internet, Instagram, Videos und Reels einfacher denn je. Und damit einher geht der Trend, Dinge eins zu eins kopieren zu wollen. Du liebst Schluppenblusen? Go for it. Rote Schleifen sind dein Markenzeichen? Stehen dir mega. Ich kann dir nur mitgeben, deine Mode, dein Stil, dein Geschmack sind genau richtig, so wie sie sind. Die Gretchenfrage. Wenn du nicht für dich einstehst, wer denn dann? Ein Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Los geht's. Schau dich in deiner Wohnung und in deinem Kleiderschrank um und suche Dinge, die dir richtig viel Energie geben. Das kann ein Kleidungsstück wie eine pinke Hose oder ein Accessoire wie eine funkelnde Kette sein. Wichtig ist, du musst dir damit gefallen. Du fragst dich beim Anziehen, ist das womöglich zu viel? Ich schiebe die Frage hinterher, für wen könnte das zu viel sein? Für dich oder für die anderen? Stellst du dir die Frage aus vorauseilendem Gehorsam? Musst du dich anpassen oder müssen dich die anderen einfach so nehmen, wie du bist? Nun könnte man die Theorie aufstellen, wer wie ich selbstständig ist, kann entgegen jeder Norm leben, weil ich als Chefin selbst die Regeln aufstelle und vorgebe. Von wegen. Gerade als Unternehmerin muss und will ich ernst genommen werden. Bei KundInnen, bei möglichen AuftraggeberInnen, in der Wirtschaftswelt. Bei Keynotes, in Panels, im persönlichen Vier-Augen-Gespräch. Wie uns alle begleiten auch mich finanzielle Verpflichtungen, die nicht aufschiebbar sind. MitarbeiterInnen, die jeden Monat bezahlt werden wollen. Mieten, die beglichen werden müssen. Pitches, die daher gewonnen werden sollten. Für mich sind das Faktoren, die mich antreiben, mehr zu sein, statt weniger. Nach Misserfolgen weiterzumachen und dann doch Erfolge einzufahren. Und dennoch die Mode zu tragen, die ich liebe. Ganz nach dem Motto, gib alles, aber niemals auf. Schönsein und Schönheit liegt ohnehin immer im Auge des der Betrachtenden. Schon seit Jahren bewundere ich Frauen, die ihren Weg auf internationaler Ebene gegangen sind und ihren Look durchgesetzt haben, weil sie mutig sind. Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank zum Beispiel. Graue Haare, schicke Blazer. Für mich der Inbegriff der Eleganz. Michelle Obama, die armfrei, stark und selbstbewusst aufgetreten ist und deren Looks in den sozialen Medien von ihrer Stylistin regelmäßig gepostet werden. Moment, eine prominente Frau, die ihre Outfits bewusst öffentlich präsentieren lässt? Wir stellen uns vor, das wäre in Deutschland und mit Angela Merkel passiert. Ein Sturm der Entrüstung wäre wohl über das Land hinweggefegt. Ohne Zweifel sind Mode, Beauty und Schönheitsideale ein starkes Element. Sie werden ganz, ganz bewusst eingesetzt. Die Frauen im Iran, die sich seit 2022 die Haare abschneiden und auf den Straßen gegen das diktatorische Regime demonstrierten. Kamala Harris, Vizepräsidentin der USA, die 2020 im weißen Anzug auftrat, um auf die Frauenrechte aufmerksam zu machen. Botschaften auf T-Shirts wie Woman, Life, Freedom oder The Future is Female erzielen bei dem der Empfängerin hoffentlich ihre Wirkung. Mode spielt also nicht nur politisch eine tragende Rolle, sondern auch gesellschaftspolitisch. Auch Männer, das behaupte ich, ohne eine Studie in Auftrag gegeben zu haben, wissen das. Sie nutzen die Macht der Mode für sich, selbst wenn es nur subtil ist, weil sie dazugehören wollen, weil sie das Spiel mitspielen. Da ist der Kerl aus dem Startup mit den Segelschuhen, der glaubt, den Investor allein durch seinen vermeintlich coolen Look zu überzeugen. Dort der CEO mit den Sneakers, der jugendlich wirken will, aber im Herzen Traditionalist ist. Und hier sind wir Frauen mit dem kurzen Memo an uns alle. Wir besitzen jedes Recht der Welt, uns so zu kleiden, wie wir wollen. Abgesehen davon, dass ich coole Looks liebe, nutze auch ich Mode für mich. Bei meinen Auftritten überlege ich mir sehr genau, welches meiner Lieblingsstücke ich heute aus meinem Kleiderschrank ausführe. Ich frage mich, was ist der Anlass? Wie ist das Setting? Wie ist der Look des Events? Was ist meine Botschaft? Meine Looks sind so vielfältig wie meine Gemütslage. Oberste Prämisse dabei, stetig ich zu sein. Und das variiert. Mal habe ich Lust, komplett in Rot und Leder aufzutreten, wie bei der Game Changer-Konferenz in Wien, bei der ich auf einem Panel zu Diversity sprach. Mal ist mir nach All-Over-Jeans-Look, wie bei der Auszeichnung mit dem Deutschen Lesepreis. Oder ich trage meine Lieblingsfarbe Leo, wie bei der Moderation des Female Finance Awards von Focus Money. Ich lebe mich aus und ich setze mich dafür ein, dass jede Frau genau das tun kann. Probiere es aus und stelle dir genau die Frage nach der Botschaft, der Wirkung, aber vor allem auch danach, wie du dich gerade fühlst. Und nein, du musst dafür nicht auf den ganz großen Bühnen und vor Kameras stehen. Es reicht, wenn du deinen nächsten Bürotag planst. Licht aus, Spot an, du bist dran. Logo, in manchen Momenten zucke auch ich zusammen und bin dabei, meinen Mut zu verlieren. Es ist noch gar nicht lange her, als ich zu einem Business-Treffen eingeladen war und es für eine geniale Idee hielt, in einem besonderen Mantel aufzutauchen. Bodenlang, getigert, Beyoncé wäre stolz auf mich gewesen. Ich flog also auf der Veranstaltung ein und landete in einem Meer von Anzügen und Kostümen. Nicht, dass ich das nicht ohnehin von der Führungsetage her gewöhnt wäre. Mir kann jedoch keiner erzählen, dass 250 Menschen in einem Raum den gleichen Geschmack haben. Oder alle MitarbeiterInnen auf dem Foto für den Jahresbericht einer Versicherungsgesellschaft den gleichen Look tragen wollen. Es ist eine Regel, die aufgedrückt wird, weil... Ja, warum eigentlich? Zurück zum Event. Ich war kurz davor, die Veranstaltung zu verlassen. Heimlich, still und leise. Hätte mich nicht eine junge Frau angesprochen. Ich wusste, dass du heute kommst, ansonsten hätte ich mich nicht getraut, grüne Schuhe anzuziehen, sagte sie. Meine Lösung in der Situation? Durchatmen, Krone richten, vor Ort bleiben, ganz Beyoncé-like. Die junge Frau gab mir letztendlich den Grund, nicht durch die Hintertür zu flüchten, mutig zu bleiben und für mich, für sie und für uns alle einzustehen. Denn ich wünsche mir so sehr, dass Frauen den Mut haben, ihre Weiblichkeit im Business zu leben, sich trauen, auch mal das Bandeau-Top zu tragen, weil Männer schließlich auch drei Knöpfe öffnen dürfen, wenn es in der lockeren Runde mal wieder betont lässig zugeht. Oft wird mir die Frage gestellt, wann sich mein Kleidungsstil zu dem geändert hat, der er heute ist. Meine Antwort: mit dem Schritt in die Selbstständigkeit vor 6 Jahren. Dabei spielten drei Faktoren eine Rolle. Erstens, Mein Mann Marco, der bunt trägt, seit ich ihn kenne und der mich dazu ermutigte, nicht nur schwarz anzuziehen. Das Leben ist manchmal schließlich traurig genug, meinte er. Zweitens, das Next Level kam mit meiner Stylistin Alice. Sie beriet mich und stellte Looks zusammen, auf die ich nicht gekommen wäre und die zu tragen mir ohne Alice Rückenwind der Mut gefehlt hätte. Und drittens, me, myself and I. Ich allein war es, die keine Rolle mehr spielen wollte, alle Modefesseln ablegte und den Mut hatte, Tijen unverblümt zu sein. Denn Empowerment beginnt mit Self-Empowerment. Mein Learning, das ich an dich weitergebe. Ich liebe es inzwischen, neue Looks auszuprobieren. Es macht unfassbar großen Spaß. Dabei ist mir klar, ich bin für viele eine Provokation auf zwei Beinen. Und lasse es mir trotzdem nicht gefallen, wenn mir jemand sagt, ich würde mit meiner Kleidung provozieren. Not your business. Einer meiner All-Time-Favorites in Sachen Moderatschlägen im World Wide Web? Kleiner Tipp, was sich im Business-Kontext nicht gehört, ist, sich das Gesicht so bunt anzumalen, außer in bestimmten Berufszweigen. Danke, Dieter. Das war für mich die Initialzündung, meinen ersten eigenen Lippenstift zu entwickeln. Bestimmte Berufszweige. Lass mich kurz überlegen. Ich fühle mich sehr wohl als CEO in Lack und Leder. Mein Haus, mein Auto, mein Leben. Mut zur finanziellen Unabhängigkeit. Es gab Zeiten, in denen ich mir eine gute Fee herbeigesehnt habe. Inklusive frei wählbarer Wünsche. Oder zumindest einen Erfinder oder eine Erfinderin mit der cleveren Idee, einen Bankautomaten zu entwickeln, der nicht nur Geldscheine, sondern auch Münzen ausspuckt. Dann wäre ich wieder flüssig gewesen für den Kaffee am Eck. 3 Euro, 2 Euro, eine Happy Tijen. Stattdessen bekam ich vom Bankautomaten mit einem Fiepen meine Karte zurück. Und mit ihr die Erkenntnis, dass mein Konto einmal mehr heruntergerockt und der Dispo gesprengt war. Noch heute meide ich aus diesem Grund Bankautomaten wie die Bausparerin oder der Bausparer das Venture Capital. Ich verspüre eine Aversion tief in mir, einen Schmerz, dem ich mich immer wieder stellen muss. Die Angst sitzt tief, dass ich unter den Blicken der anderen BankkundInnen kein Geld ziehen kann. Dass ich blank bin, dass ich meine Eltern anpumpen muss. Das Trauma sitzt einfach zu tief. Meine Beziehung zu Geld war lange Zeit eine Nichtbeziehung. Auch weil wir in der Familie nie über Geld gesprochen haben. Nicht einmal im negativen Sinne. Familienfinanzen waren tabu. Ich glaube, meine Mutter und mein Vater sind nach dem Motto gefahren, lieber kein Thema als ein unangenehmes. Während die Eltern meiner Freundinnen am Abendbrottisch Taschengeld und Sparpläne diskutierten, sorgten bei uns maximal die nächsten Sommerferien für Gesprächsstoff. Da ging es richtig in die Türkei. Die Flüge mühsam zusammengespart. Das kleine Gehalt meiner Eltern, große Sprünge, waren nicht drin. Ein Highschool-Jahr bei meiner sozialen Herkunft und mit dem finanziellen Background undenkbar. Stipendien gab es damals noch selten bis nie. Manchmal erzähle ich im Spaß, dass mein Auslandsjahr in der Türkei stattgefunden hat. Wenn ich all unsere Familienurlaube zusammenrechne, kommen mit Sicherheit 52 Wochen zusammen. In lockerer Runde muss ich über diese Anekdote schmunzeln. Als Jugendliche hätte ich meine nicht vorhandenen Buffalo-Plateauschuhe eingetauscht, um mich von einer der Bosporusbrücken an die Brooklyn Bridge zu beamen. Meine interkulturelle Bildung bestand in meinen Kindheits- und Jugendtagen also darin, dass wir in den Ferien in die Heimat meiner Eltern flogen. Wo von uns als in Deutschland lebenden TürkInnen erwartet wurde, Bargeld mitzubringen. Viel Bargeld. Das hätten meine Eltern wahrscheinlich sogar getan, wenn sie nur so viel Geld gehabt hätten, um es mit anderen zu teilen. Mein Bruder und ich schwammen dank meiner Eltern zwar auf einer Welle der Liebe, aber beim Thema Geld herrschte bei ihnen als türkische EinwanderInnen Ebbe statt Flut. obwohl mein Vater auf dem Hochbauamt und meine Mutter als Verkäuferin arbeitete. Keine Invests, die für unsere Zukunft getätigt wurden. Keine Wohnungen, die uns überschrieben wurden. Keine Schenkungen, keine Erbschaften, einfach nichts. Nur die Ratschläge meines Vaters, die ich dir an dieser Stelle weitergebe. Sei stolz, sei unabhängig, kenne deinen Wert. Um an dieser Stelle gleich mal Tacheles zu reden, trau dich, das Thema anzugehen. Hab den Mut, auch in Finanzdingen für dich aufzustehen und einzutreten. Sei es dir im wahrsten Sinne des Wortes wert. Das ist der erste Schritt zur finanziellen Unabhängigkeit. Das musste auch ich lernen, allerdings schmerzlich, auf dem Flohmarkt. Der Flohmarkt war für uns als Familie Anlaufstelle Nummer 1, wenn etwas benötigt wurde oder wenn wir Dinge verkaufen wollten. Ich erinnere mich noch gut, wie ich als Kind meine Figuren aus den Überraschungseiern fein säuberlich an unserem Stand aufbaute. Nicht die, die man zusammenstecken musste. Die Einzelfiguren, die schon damals echte Sammlerobjekte und nur teuer zu erwerben waren. Im Grunde die ETFs der 90er, weil sich das eigene Kapital über die Zeit steigerte, ohne dass man etwas dazu tun musste. Jedenfalls hatte mein jüngeres Ich unwissentlich zum Super Sale eingeladen. Mein Angebot zeigte sich als Schnäppchen und fand reißenden Absatz, vor allem bei einem älteren Herrn, der meine Figuren nicht nur entdeckte, sondern auch einsackte. Für Centbeträge. Der Deal, er kam, kaufte und ich kassierte kräftig, dachte ich. Denn der Preis, den ich für meine kostbaren Stücke aufgerufen hatte, war viel zu niedrig. Shoutout an den Flohmarktbesucher, der mir leise zuflüsterte, dass meine Figuren Minischätze in Plastikform waren. Und nun, was tun?